Hier ist der Klartext-Podcast mit Thilo Baum, Folge 15. Wie bauen Sie Ihre Botschaft auf? Haben Sie schon mal eine wirre E-Mail bekommen, bei der Sie sich gefragt haben, was der Absender Ihnen eigentlich sagen will? So eine E-Mail, aus der Sie überhaupt nicht klug geworden sind, weil Sie irgendwie denken, die Relevanz aus Ihrer Sicht ist nicht gegeben? Oder haben Sie schon mal E-Mails bekommen, die einfach zu lang waren, in denen viel zu viele verschiedene Dinge drin gesteckt haben, wo Sie sich gewünscht hätten, hätte er oder sie doch 2 oder 3 E-Mails daraus gemacht? Das Phänomen ist häufig, es passiert auch am Arbeitsplatz und ich glaube, ich habe auch einen Grund. Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, woran das liegt. Es liegt an mangelnder Struktur. Es liegt auch am mangelnden Gefühl für Struktur bei Kolleginnen und Kollegen. Ganz viele Unternehmen leiden unter mangelnder Struktur und die Menschen haben im Grunde nie gelernt, wie man etwas strukturiert, wie man einen Text strukturiert. Natürlich in ihren Fach- und Sachgebieten haben unsere Kollegen gelernt, wie sie ihre Informationen, ihre Inhalte strukturieren in der IT und so weiter, ist schon klar. Nur an den Deutschunterricht, in dem es früher auch darum ging, dass wir eine Gliederung machen, erinnert sich kaum jemand. Vor allem unterschätzen wir, dass wir auch bei kurzen Texten mit einer Gliederung wirklich gut beraten sind. Und weil wir das unterschätzen, setzen wir uns halt hin und schreiben einfach drauf los. Also die Menschen setzen sich an den Rechner und beginnen zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben, ohne dass sie vorher wissen, welcher Absatz an welcher Stelle kommt. Wir schreiben einfach drauf los. Das hat bestimmte Folgen. Also einmal gehen wir von einer, ich sag mal, intuitiven Struktur aus, die wir beim Schreiben entwickeln. Das ist höchst gefährlich. Das können gute Improvisateure können sowas. Also in der Schauspielerei findet man Menschen, die das können. Spitzenjournalisten können das zum Teil auch. Weil diese Leute, während sie sprechen, eine professionelle Struktur entwickeln. Aber das ist wirklich ein gelerntes Handwerk. Also es ist nicht so, dass ein Profijournalist, der einen Text runterschreibt und am Tag 3, 4, 5 Texte produziert, dass der ohne Struktur arbeiten würde. Er hat nur eine professionelle Struktur im Kopf und weiß, wie man während des Schreibens oder kurz davor im Kopf ohne Hilfsmittel, ohne Post-its und Karteikarten eine Struktur entwickelt. Das sollte uns aber nicht davon abhalten zu sagen, hey komm, ich kann es vielleicht selber nicht so professionell wie ein Journalist, also halte ich mich doch mal an die gute alte Gliederung und reduziere dadurch Missverständnisse und erhöhe meine Klarheit. Es hat übrigens noch den Vorteil, dass Sie hinterher nichts umstellen müssen. Wenn Sie jetzt einfach drauf losschreiben, ohne großes Konzept im Kopf, dann kennen Sie das vielleicht. Hinterher bauen Sie den Text komplett um, Sie heben Absätze um und dann schleichen sich Fehler ein, weil Sie etwas erwähnen, was Sie noch gar nicht erklärt haben. Und also diese sogenannten Redigierfehler, die entstehen, wenn wir einen Text verändern, da ist die Fehlerquelle halt wirklich sehr, sehr hoch, wenn Sie ohne Struktur drauf losschreiben und hinterher ändern. Außerdem besteht beim konzeptlosen Schreiben, beim konzeptlosen Formulieren die Gefahr, dass wir am Empfänger vorbeischreiben. Stellen Sie sich eine Mitteilung an alle vor, in der es heißt, am Freitag ist Probealarm. So, das ist eine E-Mail, die kriegen alle. Aber es steht nicht drin, was das für Sie bedeutet und was Sie tun sollen. Also was sollen Sie jetzt machen am Freitag? Sollen Sie Ihre Meetings verlegen? Oder sollen Sie die Meetings gerade nicht verlegen? Sollen Sie Ihren externen Besuch umplanen und dem sagen, wir treffen uns lieber draußen im Café oder so? Alles unklar. Da hat dann jemand die Empfängerperspektive ignoriert und nur aus seiner Sicht geschrieben, die er vielleicht als Verwalter von, keine Ahnung, Notrufsystemen im Kopf hat. Und er übersieht dabei, dass die Entscheidung, am Freitag ist Probealarm, möglicherweise weitere Erklärungen erfordert, auf die Leute nicht von alleine kommen. Und das passiert in Unternehmen immer wieder. Ich erlebe das in meinen Seminaren. Und deswegen geht es jetzt heute in dieser Podcast-Episode um die Frage, wie lassen sich Botschaften strukturieren und wie gewährleisten wir, dass unsere Botschaft auch aus Sicht des Empfängers oder der Empfängerin formuliert ist, sodass unsere Adressaten wirklich daraus klug werden. Eine Struktur ist das beste Mittel gegen Unklarheiten. Muss ich wirklich so sagen, es geht gar nicht zuerst um die Inhalte, die wir so haben. Wir können 20 Inhalte formulieren, die wir als Topics in unsere E-Mail stopfen. Die können alle für sich genommen korrekt sein, aber trotzdem ist diese Gesamtmenge an Text, das E-Mail-Konvolut, höchst unklar. Deswegen machen wir zuerst die Struktur und dann füllen wir die Inhalte in die Struktur, denn die Form entsteht beim Inhalt eben erst durch die Struktur. Eine Struktur sich aufzumalen, aufzuschreiben, bedeutet sie zu visualisieren. Wir wollen also den Überblick haben über die Struktur und wir sehen dann unsere Einzelteile. Das ist wie wenn Sie ein Auto zerlegen oder irgendwelche technischen Teile auseinandernehmen. Sie legen alles vor sich so hin, dass nichts vom Tisch fällt, dass Sie alles im Blick haben. In aller Regel auf einer gleichfarbigen Fläche liegen dann Schrauben und Federn, damit Sie das wirklich alles differenzieren können. Genau so einen Überblick brauchen wir über unsere Inhalte. Über unsere Details, also die Textinhalte letzten Endes, mit denen wir arbeiten, und zwar in der Form von Stichwörtern. Ich will Sie an dieser Stelle kurz noch auf etwas hinweisen, und zwar finden Sie bei mir auf der Webseite ein Checklistenset, mit dem Sie das Ganze systematisch durcharbeiten können. Das Checklistenset besteht aus 10 Checklisten, in denen Sie sich Schritt für Schritt bis zum perfekten Text durcharbeiten können. Das bekommen Sie bei mir, wenn Sie wollen. Wir gehen jetzt aber auch hier in dieser Podcast-Folge Schritt für Schritt durch diese Checklisten durch, jedenfalls durch die ersten dieser Checklisten, in denen es darum geht, was ist eigentlich Ihre Botschaft und wie formulieren Sie diese Botschaft aus Empfängersicht. Letzten Endes geht es dann natürlich auch um die Frage, wie gelingt es mir, dass ich durch die Struktur einen empfängerorientierten Text habe, der sich einfach aus Leserinnen, Lesern, Sicht, Hörersicht so aufbaut, dass es jeder sofort auf Anhieb versteht. Jetzt habe ich für Sie erstmal ein paar Schritte, mit denen Sie, bevor Sie die Inhalte Ihrer Botschaft quasi clustern, überlegen, wohin die Reise generell geht. Erstmal die erste Frage, die Sie sich bitte stellen, ist: Was ist Ihr Ziel? Kommunikation hat eigentlich immer ein Ziel. Also ich kenne ganz, ganz wenig Kommunikation ohne Ziel. Also vielleicht in der Kunst, ja, aber in der Business-Kommunikation unterliegt Kommunikation immer einem Ziel oder mehreren Zielen. Sie können also zum Beispiel sagen, wenn Sie beim Probealarm sind und sich überlegen, diese E-Mail an alle, welches Ziel hat diese E-Mail, dann können Sie sich, bevor Sie sie abschicken, überlegen, das Ziel ist, dass der Probealarm am Freitag möglichst Realitätsbedingungen trifft, dass die Leute aber keinen, dass das Unternehmen keinen wirtschaftlichen Schaden erleidet, wenn wir diesen Probealarm da machen. Ja, so, das könnte ein Ziel sein. Und dann überlegen Sie von hinten her, vom Ergebnis her, was müssen Sie in Ihrer E-Mail wie sagen, damit dieses Ergebnis am Schluss tatsächlich erreicht wird, damit Ihre E-Mail genau dieses Ziel erreicht. Nachdem Sie jetzt wissen, was das Ziel Ihrer Kommunikation ist, überlegen Sie, wer ist denn der Empfänger Ihrer Botschaft? Und das ist auch wichtig. Sie können sich an die Öffentlichkeit richten, Sie können sich an ein bestimmtes Fachpublikum richten, Sie können sich an die Kollegen richten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und danach richten Sie dann aus, wie Sie Ihre Sprache aufbauen und wie Sie auch das Vorwissen einplanen, das die Leute möglicherweise haben. Dritte Frage: Worauf zielt Ihre Botschaft ab? Eine Botschaft kann auf mehreres abzielen. Also Sie können zum Beispiel einen Appell formulieren. Das bedeutet, Ihre Empfänger sollen irgendwas tun oder lassen oder sagen oder melden oder wie auch immer. Also ein Appell. Ihre Botschaft kann aber auch zum Beispiel eine Verhaltensänderung bewirken wollen. Sie möchten, dass etwas anders ist als vorher im Verhalten Ihrer Empfänger. Ihre Botschaft kann auch einen Nutzen stiften, indem sie in irgendeiner Weise hilfreich ist. Das bedeutet, Sie geben zum Beispiel Tipps für eine Software oder was auch immer. Das heißt jetzt nicht, dass diese Botschaft keinen Appell beinhaltet. Also ein Appell könnte dann zum Beispiel sein: Bitte melden Sie mir zurück, ob Sie alles verstanden haben, oder rufen Sie mich bei Fragen an. Letzten Endes aber einen Nutzen stiften ist eine Möglichkeit. Vierte Möglichkeit: Ihre Botschaft kann einen Schmerz lindern, indem Sie zum Beispiel ein Problem löst. Das ist jetzt mehr als nur einen Nutzen stiften, sondern Sie können natürlich wirklich Menschen helfen durch E-Mails. Ihre Botschaft kann auch einfach nur unterhaltsam sein, das ist möglich, durch Witz oder Verblüffung. Das ist jetzt in der Business-Kommunikation vielleicht ein bisschen seltener, wenn es jetzt nicht unbedingt um den Clown-Auftritt bei der Business-Party geht. Und letzten Endes, letzter Punkt, sechster Punkt: Ihre Botschaft kann eine Erkenntnis sein, die für den Empfänger spannend oder interessant ist. Wir haben ein neues Forschungsergebnis, die Wissenschaft hat Folgendes herausgefunden oder in der Zeitung steht über uns. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis und das Ganze vielleicht auch mit Call to Action am Schluss. Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie uns an. So, Sie wissen jetzt, wer der Empfänger Ihrer Botschaft ist. Sie wissen, was Sie mit Ihrer Botschaft erreichen wollen. Sie haben ihn eingeordnet, Ihre Botschaft eingeordnet als Appell oder Erkenntnis oder Verhaltensänderung oder Ähnliches. Und jetzt sollten Sie sich bitte noch überlegen, was soll der Empfänger Ihrer Botschaft wirklich konkret tun, wenn er Ihre Botschaft erhalten hat? Versetzen Sie sich also in die Lage Ihrer Empfänger und überlegen Sie, Sie bekommen jetzt diese E-Mail mit diesem Hinweis auf den Probealarm, auf irgendwas anderes. Was soll der Empfänger jetzt tun? Soll er nichts tun? Soll er seinen Kollegen Bescheid sagen? Soll er Ihnen irgendwas zurückmelden? Das sollten Sie unbedingt reinschreiben. Also ein Call to Action, eine Handlungsaufforderung muss sonnenklar sein. Sonst haben Sie wieder ein Missverständnis und Ihre Empfänger sagen hinterher, ich wusste nicht, dass ich mich da anmelden muss, und solche Sachen kennen Sie alles. Also wirklich, die Leute sind nicht doof, das weiß ich auch, aber solange Kommunikation nicht wirklich sonnenklar ist, gibt es Missverständnisse und die Menschen werden irgendetwas interpretieren, was sie vielleicht tun sollen, wovon sie glauben, dass sie es tun sollen, aber das entspricht nicht unbedingt dem, was sie sich vorstellen, dabei, was die Leute tatsächlich tun sollen. Also um es anders zu sagen, wir können keine Gedanken lesen. Wenn Sie wollen, dass jemand etwas Bestimmtes tut, dann schreiben Sie es rein. Dann sagen Sie es klar. Das heißt, wenn wir gleich unsere Botschaft clustern, in Einzelteile zerlegen, dann ist diese Aufforderung ein wirklich wichtiges Einzelteil unserer Maschine, die wir vor uns hinlegen und im Detail betrachten. So, dann ist die nächste Frage, was bedeutet denn Ihre Botschaft für Ihre Empfänger? Sie haben ein Ziel, Sie möchten zum Beispiel eine Verhaltensänderung bewirken, indem Sie den Leuten sagen, sie sollen eine neue Software benutzen. Diese Software ist jetzt implementiert, die ist da, es ist noch nicht irgendwie groß etabliert, die Leute kennen das noch nicht, aber es ist jetzt so eine Testphase. Das wird irgendwann ein altes System ablösen, was weiß ich, so eine typische Situation. Wenn Sie jetzt sagen, okay, mein Ziel ist, dass die Leute die neue Software verwenden und mein Call to Action, meine Handlungsaufforderung ist, dass Sie die Software jetzt wirklich anwenden, dann versetzen Sie sich wieder in die Lage Ihres Empfängers und der wird sich fragen, warum soll ich das tun? Was bedeutet jetzt diese Software für mich? Und dann müssen Sie irgendwas liefern. Dann sollten Sie in Ihrer Clusterung, in Ihrem Textaufbau irgendwo einen Absatz unterbringen, in dem drin steht, was bringt denn diese neue Software im Unterschied zur alten? Und da können Sie natürlich wieder aufsplitten, dann können Sie sagen, für das Unternehmen hat die neue Software folgende Funktionen und Vorteile und für Sie konkret am Arbeitsplatz, zweiter Punkt, hat diese Software auch noch Vorteile und Funktionen. Das kann man dann beliebig aufdröseln. Aber Sie hätten dann in unserer Clusterung, sagen wir mal, eine Karteikarte oder ein Post-it, auf dem draufsteht, Vorteile für User, Vorteile für Unternehmen, zum Beispiel in aller Kürze. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel aus dem Journalismus bringen. Im Journalismus, nehmen wir mal Lokaljournalismus, gibt es ja tatsächliche Ereignisse. Ich finde den Lokaljournalismus deswegen auch am konkretesten, weil da wirklich Dinge in der Stadt geschehen. Ähnlich konkret ist eigentlich nur noch der Sportjournalismus. Aber sagen wir mal, Politik und Wirtschaft sind oft sehr, sehr abstrakt. Also da sind Entscheidungen die Grundlage von Nachrichten. Und im Lokaljournalismus sind es oft wirklich Geschehnisse, also Dinge, die man fotografieren und filmen kann. Ein ganz klassisches Geschehen im Journalismus ist der Banküberfall. Passiert immer wieder, fragen Sie mich nicht warum, aber es gibt immer noch Banküberfälle. Die Leute kommen mit wenig Beute raus. Aber es gibt tatsächlich Banküberfälle. Und jetzt überlegen wir mal, was wir beim Thema Banküberfall alles wissen wollen. Es gibt zu jedem Thema automatisch naheliegende Fragen, ob das der Banküberfall ist oder ob das unser Probealarm ist. Der Empfänger Ihrer E-Mail, der will auf jeden Fall beim Probealarm ganz bestimmte Dinge wissen. Wir machen das gleich. Lassen Sie mich kurz beim Banküberfall überlegen, was wir als Hörerinnen und Hörer im Radio zum Beispiel oder als Leser bei der Zeitung unbedingt wissen wollen. Das sind ganz verschiedene Punkte. Wir wollen wissen, wer ist der Täter? Wer sind die Täter? Wann haben die wo die Bank überfallen? Wir wollen jetzt keine Namen, weil die Täter noch nicht ermittelt sind, aber wir wollen ungefähr wissen, wer ist das? Wie sehen die aus? Wie viele sind es? Wie alt sind die? Was haben die eventuell für einen Hintergrund? Hatten die Fahrräder dabei? Hatten sie Waffen dabei? Das gehört alles in die Abteilung. Wer hat die Bank überfallen? Wann und wo ist schnell gesagt? Ein Datum, eine Uhrzeit, eine Straße? Das ist ein Komplex, das sind die wichtigsten Fragen für die Hauptinformation, wer hat wann, wo, welche Bank überfallen. Dann wollen wir wissen, ohne dass das jetzt eine Reihenfolge noch ist, ich sammle erstmal, wir wollen wissen, haben diese Täter, sagen wir mal, es waren zwei, Beute gemacht. Wie viel Geld haben die mitgenommen aus der Bank? Keine Ahnung, 2000 Euro geklaut. Das ist ein Thema. Wenn Sie über einen Banküberfall etwas in der Zeitung lesen und dort fehlt die Beute, dann ist der Text nicht konsistent. Es gibt also tatsächlich objektiv zu bestimmende Informationen, die wir haben wollen, wenn wir über ein Thema etwas hören oder lesen, wie einen Banküberfall. Wir wollen wissen, was ist mit den Betroffenen in der Bank, die Mitarbeiter, die Kunden, ist jemand verletzt, ist jemand unter Schock, Wie geht's denen? Wir wollen wissen, sind die geflohen, die Täter? In diesem Fall vielleicht schon, sie sind geflohen. Dann wollen wir wissen, was macht die Polizei? Die spielt ja meistens eine Rolle. Und wir wollen wissen, wie sehen die Täter aus? Wie ist der Fahndungsaufruf? Wen sollen wir anrufen, wenn wir irgendwas Verdächtiges sehen? Das sind so die Hauptpunkte beim Banküberfall, die wir wissen wollen. Solange nichts Außergewöhnliches weiteres passiert, bleibt es da auch dabei. Das sind sozusagen die typischen Elemente eines Berichtes über einen Banküberfall. Wenn die beiden sich jetzt in der Bank verschanzen und Geiseln nehmen, dann haben wir natürlich eine andere Situation. Dann ändern wir die Prämisse. Wir haben es auch nicht mehr mit einem Banküberfall zu tun, sondern mit einer Geiselnahme. Das ist polizeitechnisch und journalistisch eine ganz andere Hausnummer als ein Banküberfall ohne Verletzte. Aber das wollen wir jetzt mal nicht machen. Wir wollen jetzt mal beim Thema bleiben. Wir haben jetzt also abgegrenzt, welche Inhalte zu einem Banküberfall dazukommen. So, und im nächsten Schritt werden wir diese Inhalte clustern. Wir werden also schon mal ungefähr schauen, was gehört denn irgendwie zusammen. Also wenn ich sage, die Beute und die Betroffenen können wir zusammenlegen, weil das nämlich beides Folgen des Tatgeschehens sind. Oder wir legen die Polizei und die Fahndung zusammen. Oder wir legen die Polizei und die Flucht zusammen. Dann haben wir einen ungefähren Überblick, was wir in welcher Reihenfolge sagen. Erstmal so als Themenblöcke. Und dann erst, wenn wir das haben, entscheiden wir, welche Reihenfolge wir bauen. Und jetzt kommt ein Trick. Sie entscheiden zuerst, womit Sie anfangen, und dann entscheiden Sie, womit Sie aufhören. Damit machen Sie sozusagen den Rahmen klar, worüber Sie sprechen. Also der Inhalt ist sozusagen eingegrenzt. Sie wissen, womit Sie anfangen und womit Sie aufhören. Und dann können Sie in der Folge nämlich den Zwischenraum ganz einfach füllen. Das Ganze hat den Vorteil, dass Sie auch wissen, wie Sie aufhören, also zum Beispiel mit einem Call to Action oder mit einer guten Nachricht oder einem kleinen One More Thing als Topic, das noch dazukommt. Und übrigens, hier gibt es noch ein Dessert nach dem Essen, ja, also irgendeine zusätzliche Botschaft. Wenn Sie zuerst festlegen, womit Sie einsteigen und dann festlegen, womit Sie aufhören, füllt sich, glauben Sie mir, die Mitte Ihrer Botschaft fast von allein. So, jetzt gehen wir mal zu unserem Probealarm und überlegen, welche Informationen sind denn wichtig aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist das Datum, also der Freitag. Dann ist eventuell wichtig, dass wir die Uhrzeit verschweigen, sondern sagen, irgendwann im Laufe des Tages kommt dieser Probealarm oder im Laufe des Vormittages. Dann wollen die Kolleginnen und Kollegen wissen, was das für ihre konkrete Arbeit bedeutet. Also man könnte zum Beispiel sagen, verlegen Sie wichtige Termine, die der Probealarm tatsächlich beeinträchtigen würde, wo wirklich ein Schaden entsteht. Und so haben wir eben auch beim Probealarm eine bestimmte Menge von Informationen, die dringend reingehört. Also wir wollen wissen, was der Probealarm bedeutet. Als Kolleginnen und Kollegen wollen wir wahrscheinlich auch noch wissen, wer ist da alles eingebunden. Das heißt, kommt tatsächlich die Feuerwehr oder was macht die Betriebsfeuerwehr, was ist mit den Notausgängen? Und so haben Sie auch bei einem Probealarm mit einer E-Mail an alle Ihre, ich sage mal, Must-Haves in der Kommunikation. Also der erste Schritt ist, wir sammeln alle Aspekte, die zum Thema gehören. Beim Banküberfall haben wir eigentlich alles gesammelt, was dazugehört. Und bei diesem ersten Schritt schauen Sie mal, dass Sie es jetzt nicht so streng sehen, sondern lassen Sie erstmal alles zu, was das Brainstorming hergibt. Also setzen Sie sich an Ihren Schreibtisch. Nehmen Sie Karteikarten, jedenfalls mache ich das so. Ich nehme tatsächlich Karteikarten und clustere die dann. Das sind manchmal bei langen Texten 100 Karteikarten. Das ist für mich am übersichtlichsten. Erst sammeln Sie alle Aspekte, die zum Thema gehören, und nehmen Sie gerne ruhig die Gefahr in Kauf, dass Sie irgendwas aufschreiben, was am Schluss wieder rausfliegt. Das ist jetzt an dieser ersten Stelle nicht schlimm. Also wenn Sie beim Banküberfall zum Beispiel feststellen, dass der Klavierunterricht über der Bank ausfällt wegen des Trubels, dann wissen Sie wahrscheinlich jetzt schon, dass das später wieder rausfliegt, weil es für den Banküberfall, fürs Geschehen nicht relevant ist. Aber erstmal im Zweifel schreiben Sie es auf. Gerade wenn Sie mit mehreren Leuten die Einzelteile für eine Botschaft zusammenfrickeln, für eine Pressemitteilung oder Ähnliches. Im zweiten Schritt streichen Sie alle Aspekte, die Ihren Empfänger nicht interessieren oder Ihnen nichts angehen. Also alles, was nicht mit dieser Botschaft zu tun hat und für den Empfänger nicht relevant ist, schmeißen Sie raus. Im dritten Schritt clustern Sie die Aspekte. Sie legen also Karteikarten nebeneinander, die am Schluss aufeinanderfolgende Absätze bilden. Und dann sortieren Sie alles, indem Sie zuerst sagen, womit beginne ich den Text, indem Sie dann sagen, womit endet der Text, und dann füllen Sie die Mitte. Eines meiner Lieblingsbeispiele für dieses Thema ist ein pharmazeutisches Präparat. Das habe ich erfunden. Das heißt Alkex und reduziert sofort den Alkohol im Körper. Sie sind auf der Wiesn, trinken 3 Maß, werfen eine Tablette ein, sind nüchtern, fahren im Auto nach Hause. Das ist mein Fantasieprodukt. Jetzt wollen Sie Alkex kommunizieren. Sie wollen also Alkex in der Öffentlichkeit bekannt machen. Sie überlegen erst, wer ist Ihr Publikum, also an wen richtet sich die Botschaft. Dann sagen Sie, gut, es ist die Fachöffentlichkeit, es ist wirklich die Öffentlichkeit, also auch Laien, oder es sind die Apotheker, an die Sie sich für den Produktlaunch richten. Und je nachdem, an wen Sie sich richten, werden Sie zum Teil die gleichen Inhalte unterschiedlich ordnen und manche Sachen fliegen raus. Also was wir auf jeden Fall erklären müssen bei einem neuen Produkt mit dieser Funktion ist, was macht das Produkt wirklich genau? Es reduziert also den Alkohol. Wir müssen sagen, es ist eine komplette Innovation und der Nutzen dieses Produktes, die Unfallgefahr sinkt und was weiß ich, das können wir auch alles reinsetzen. Da gibt es einen wissenschaftlichen Hintergrund, es gibt Nachteile, weil eine Nebenwirkung besteht. Es gibt dann für die Apotheker Details beim Verkauf mit Aufstellern und Verkaufshilfen. Das ist eine Information, die fliegt zum Beispiel für die Fachöffentlichkeit und auch für die Öffentlichkeit raus oder eine bestimmte Packungsgröße und so weiter. Also was ich sagen will, Sie setzen sich bei jeder beliebigen Botschaft, die Sie planen, erstmal hin und sammeln alles. Und wenn Sie dann überlegen, an wen Sie sich richten, können Sie sagen, gut, also zur Information unseres neuen Produktes gehört unsere Investition. Wir haben so und so lange entwickelt mit einem Forschungsteam von 15 Wissenschaftlern aus 16 Ländern und so weiter. Diese Informationen können möglicherweise tatsächlich hinterher rausfliegen, in den Texten, die sich an ein Publikum richten, dass das nicht interessiert. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Also ich sage mal, wenn ich meine Apotheker briefen will, dann ist mein Invest und meine Forschung ein nice to have. Ich kann es denen sagen, es ist aber nicht unbedingt wichtig. Wenn ich mich aber mit dem Thema an die Wirtschaftspresse richte, dann ist die Aussage über die Investition ein Must-Have und muss rein. Also je nachdem, wie Sie Ihre Botschaften planen, haben Sie ein Sammelsurium an Einzelteilen, die Sie dann wie ein Puzzle so zusammenfügen, dass es für Ihr jeweiliges Publikum passt. Also lassen Sie mich daraus mal eine Regel ableiten oder ein paar Regeln. Die wichtigste Regel lautet, erst denken, dann schreiben. Wir brauchen einen Plan, bevor wir kommunizieren. Und das ist egal, was wir kommunizieren, ob das eine E-Mail ist oder ein Bericht oder eine Vorstandsvorlage. Setzen Sie sich erst hin und machen Sie eine Struktur. Denn nochmal, die Form gibt dem Inhalt die Struktur. Dadurch haben Sie schon vorher exakt einen Überblick, wie lang Ihre Botschaft wird, denn wenn aus jedem Aspekt, den Sie sammeln, ein Absatz wird und die Aspekte gleich gewichtet sind, werden die Absätze gleich lang. Sie können also tatsächlich ungefähr ausrechnen, wie lang Ihr Text wird, bevor Sie geschrieben haben. Und dann noch ein wichtiger Punkt, das Ganze gilt auch fürs Mündliche. Also wenn Sie einen Vortrag planen oder auch nur einen Wortbeitrag im Meeting, machen Sie sich vorher Stichwörter. Setzen Sie auf Ihren Sprechzettel Stichwörter und ordnen Sie diesen Stichwörtern Prioritäten zu. Sie haben fürs Meeting, keine Ahnung, 10 Punkte, die Sie anmerken wollen, schreiben Sie die für sich auf den Zettel. Und dann ordnen Sie Prioritäten zu, indem Sie sagen 1, 2, 3, 4, 10. Also indem Sie wirklich durchnummerieren, was ist das Wichtigste, was ist weniger wichtig. Und dann können Sie, je nachdem wie das Meeting verläuft, schauen, wo Sie welche Aspekte einfließen lassen und dann haken Sie die auch ab, damit Sie sicher gehen, dass Sie nichts doppelt sagen und damit Sie sicher gehen, dass alle Ihre Aspekte, die Sie wichtig finden, tatsächlich im Meeting auftauchen. Glauben Sie mir, es ist nichts schlimmer als unvorbereitet in ein Meeting zu gehen, sondern Sie sollten natürlich vorher schon wissen, was Sie sagen werden, das allerdings natürlich nicht so stur durchziehen im Meeting, dass Sie gar keine Rücksicht auf den Verlauf des Meetings nehmen, natürlich stellen Sie sich dann darauf ein. So, was können Sie jetzt konkret tun? Für Sie bedeutet diese Podcast-Folge, nehmen Sie sich vor Ihrer nächsten E-Mail mal 10 Minuten Zeit und clustern Sie Ihre Botschaft. Ich weiß, das wird komisch sein, weil Sie viel zu tun haben, Sie stehen unter Zeitdruck und Sie denken, nein, ich muss jetzt diese E-Mail raushauen. Glauben Sie mir, Sie gewinnen unterm Strich Zeit, wenn Sie vorher sich diese Zeit zum Strukturieren nehmen. Setzen Sie sich 5 Minuten hin, setzen Sie sich 10 Minuten hin, machen Sie Ihre Zettel, Ihre Post-its und dann schreiben Sie die E-Mail an einem Stück runter und Sie werden feststellen, auf Dauer, je länger und öfter Sie das praktizieren, das Schreiben geht Ihnen mit der Zeit viel einfacher von der Hand. Verwenden Sie gerne Post-its, nehmen Sie eine Software, was auch immer, völlig egal. Hauptsache, Sie haben den Überblick über alle Einzelteile Ihrer Botschaft. Und hier nochmal der Verweis auf das Checklistenset. Sie finden auf meiner Webseite das Checklistenset, mit dem Sie sich durch 10 Checklisten durcharbeiten bis hin zum perfekten Text. Und wenn Sie gerne mit mir gemeinsam mal an Ihren konkreten, spezifischen Botschaften im Unternehmen arbeiten wollen, dann rufen Sie mich an, nehmen Sie Kontakt auf, auch gerne über die Webseite, und dann machen wir mal bei Ihnen einen Tag und gehen durch Ihre konkreten Botschaften im Unternehmen durch. Mich würde es sehr freuen. Mich freut auch, dass Sie wieder dabei waren, dass Sie diese Podcast-Folge angehört haben. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.